Tagen zeigen und deutlich machen, dass Gott uns liebt. Eine gute Zeit euch. Der Segenskreislauf. Gott bringt das ja ganz einfach zum Ausdruck schon in seinem Wort, indem er sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Da wird schon was von einer Bewegung deutlich, die zu mir hingeht, die in mein Leben hineintrifft, die Gottes Wirken in mein Leben hineinträgt und gleichzeitig mich in die Lage versetzt, dass von meinem Leben Segen ausgeht. Es ist eigentlich was Wunderbares. Gott nimmt mich mit hinein. Nicht nur als Zielpunkt seines Handelns, sondern auch als Durchgangsstation, als mit hineingenommener in seine guten Gedanken, in seine Liebesgedanken, in seine Heilsgedanken für diese Welt, für ganz konkrete Menschen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Da merken wir etwas von diesem Segenskreislauf. Letzten Sonntag hatten wir ja Erntedank und es wurde ja auch Erntedankopfer eingesammelt und angesagt. Und mir ging es so bei diesem Erntedankopfer, aber oft schon auch im Zusammenhang in anderen Zusammenhängen bei dieser Frage nach dem Geld, dass ich denke, da gibt es so viele Herausforderungen, so viel Bedarf, so viel Not, so viele Probleme. Mein Papierkorb ist ständig davon voll, weil auf meinem Schreibtisch viele Bitten und Anliegen landen von allen möglichen christlichen Arbeiten und Werken. Überall spielt das eine Rolle, Geld und Hilfe, dass man helfen kann, dass sie Segen werden können. Wird auf einmal das Thema Geld, das Materielle, richtigerweise auch zu etwas, das mit zu diesem Segenskreislauf Gottes gehören darf. Und ich war eigentlich ein Stück traurig und habe gedacht, das ist so wenig. Wir sind eine kleine Gemeinde, wir sind großzügig auf der einen Seite, wir haben einen beeindruckenden Haushalt für unsere Größe und was weiß ich nicht alles, aber gleichzeitig ist das immer so wenig angesichts von dem, wo man weiß, wo man helfen könnte, wo etwas nötig ist. Und ich habe für mich persönlich eine sehr ermutigende Antwort von Gott bekommen, diesen Gedanken dieses Segenskreislaufs, zu dem auch Geld gehört. Und heute Morgen ist mir aufgefallen, als ich mit meiner Frau über meine Predigt sprach, dass die letzten Sonntag schon gehalten worden ist. Dass der Reinhold Kasimir den gleichen Bibeltext hat. Ich habe seine Predigt noch nicht gehört, ich habe es dann heute Morgen mal geguckt mit meinem Tablet und ich denke trotzdem, ist das okay. Gott hat mir das aufs Herz gelegt. Letzten Sonntag lacht es Reinhold auf dem Herzen. Vielleicht will er zweimal darüber reden, das Vertiefen in unserem Leben. Und meine Überschrift ist der Segenskreislauf. Es geht um Geld, aber Gott sei Dank nicht nur. Es geht um einen Segenskreislauf, den Gottes Schenken ermöglicht und in dem wir hineingenommen sind und in dem das sogar das Profane wie unser Geld einen Wert kriegt, der mitwirken kann, dass Hilfe geschieht und dass Gott geehrt wird. Ich möchte uns das Wort lesen aus dem, wisst ihr es noch? 2. Korinther 9. Ich lese erstmal ab Vers 8. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Gott hat die Macht, euch mit aller seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das ist Gott, das er tut, hat für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spenden überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Ihr seht also, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern bewirkt noch weit mehr, indem er zu vielfachem Dank gegenüber Gott führt. Euer Einsatz bei diesem Projekt zeigt, dass ihr in eurem Glauben bewährt seid und dafür werden die, denen ihr dient, Gott preisen. Sie werden ihn dafür preisen, dass ihr euer Bekenntnis zum Evangelium von Christus ernst nehmt und eure Verbundenheit mir, mit ihnen und allen anderen auf eine so großzügige und uneigennützige Weise zum Ausdruck bringt. Und wenn sie dann für euch beten, werden sie das voll Sehnsucht nach euch tun, weil Gott seine Gnade in so reichem Maße über euch ausgeschüttet hat. Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat. Ihr merkt schon, wenn man diesen Text liest, dann ist dieser Gedanke, dieses Segenskreislauf, da bewegt sich etwas, da strömt etwas in ganz verschiedene Richtungen und sogar auch wieder zurück, sehr offensichtlich. Aber ich möchte einen Anfangsgedanken erstmal weitergeben. Ich habe ein Buch über amerikanische Geschichte gelesen, nur ein Ausschnitt amerikanischer Geschichte. Es ging um die Heimat einer Historikerin. Und die hat die Geschichte ihrer Heimatgemeinde, also noch kleiner, des Ortes im US-Bundesstaat Georgia, erforscht und darüber ihre Doktorarbeit geschrieben. Sie hat natürlich sich auch mit dieser kleinen Kirchengemeinde auseinandergesetzt, die es aus den Unterlagen, hat sie das ersehen, mal gab. Im Jahre 1837, so fängt das an, gab es diese kleine Kirchengemeinde. Und sie erzählt, dass sie 134 Mitglieder hat. Und es entstand zu dieser Zeit eine Auseinandersetzung in dieser Gemeinde. Es ging um die künftige Ausrichtung. Wir würden sagen die Vision, den Weg der Gemeinde. Was wollen wir sein? Was wollen wir tun? Wie wollen wir das tun? Was ist das, was uns Gott ans Herz legt? Wo ist der Auftrag Gottes? Wo ist unsere Bestimmung, unsere Identität? Und so weiter und so fort. Wir haben bestimmt noch nicht gesagt, wie können wir gesellschaftlich relevant sein, aber es ging um die Ausrichtung, so wurde das formuliert, der Gemeinde. Es war eine arme Gemeinde, damals noch ein kleiner ländlicher Ort. Und einige wollten das wenige Geld in missionarische Arbeit investieren. Andere wollten für die doch sehr schlichten Räume das wenige Geld ausgeben. Darüber entstand ein richtiger Streit und man trennte sich. 83 waren für die Investition in die eigenen Bedürfnisse als Gemeinde. 51 Geschwister wollten ganz auf diesen missionarischen Auftrag setzen und da auch ihr Geld für geben. Und sie beschreibt das auch, was sie unter Mission verstanden. Da ging es natürlich um die Verkündigung des Evangeliums, aber eben auch der Dienst an Alten, Kranken, an Kindern. Da ging es darum, was machen wir mit den Waisen, mit den Nöten, auch den sozialen, gesellschaftlichen Nöten, die da sind. Auch das gehörte zur Mission, die Schulbildung. Und der Blick war sogar schon auch die Mission in fernen Ländern. Bei der Trennung der Gemeinde sagte einer der Geschwister, wir werden ja sehen, wen Gott segnet. Denn der Segen Gottes wird bei der Gemeinde sein, die im Recht ist. Ich habe diesen Spruch nicht gut gefunden, weil ich finde, das ist rechthaberisch und er deutet auf eine bestimmte theologische Prägung hin, die will ich jetzt nicht erläutern. Man könnte sagen, wenn das so stimmt, wenn man alles richtig macht, die Gemeinde, die im Recht ist, alles richtig macht und korrekt ist und alles, die ist gesegnet, die anderen nicht, dann würden wir sagen, dann brauchen wir die Gnade nicht mehr. Und die Gnade, wenn ich das mal so sehr einseitig sagen kann, ist und bleibt die Geschäftsgrundlage der Beziehung zwischen Gott und seinen Leuten und zwischen Gott und seiner Gemeinde. Obwohl es erstrebenswert ist, dass wir den Willen Gottes tun, dass wir das richtig machen, was Gott will, dass wir uns danach ausrichten, das ist natürlich noch ein anderes Thema. Ich fand den Spruch nicht gut, aber muss ganz ehrlich sagen, es hat mich neugierig gemacht, dass das so gesagt wurde. Wie geht's denn jetzt weiter? Schreibt sie noch was darüber? Ich musste eine Menge lesen, weil sie ja eigentlich die ganze Heimatgeschichte beschrieben hat. Aber dann gab's tatsächlich so etwas, das sie weitererzählte. Sie setzt dann ein im Jahre 1957. So lange kamen nur ein paar Informationen, so 120 Jahre nach der Spaltung. Es waren beide Gemeinden noch am Leben. Die eine hatte 37 Mitglieder, es gab noch alle zwei Wochen Gottesdienst. Der Ort war natürlich in der Zwischenzeit gewachsen, die andere Gemeinde hatte inzwischen mehr als 1200 Geschwister und über 500 Kinder in der Sonntagsschule. Und allein in den vorherigen Jahren stand dann da, also vor 1957, hatte diese Gemeinde mehr als $1 Million für missionarische Arbeit gespendet. In unserem Bibeltext geht es um die Großzügigkeit bei einer Geldsammlung. Das habt ihr bestimmt noch in Erinnerung von letzten Sonntag, für die Christen in Jerusalem. Die hatten eine konkrete Not. Es gab ein Problem, das über die Gemeinde hinausging, und da wollte man helfen. Man hat dafür gebetet, man hat aber auch ganz bewusst und gezielt ganz praktisch helfen wollen und dafür eine Geldsammlung angestoßen. Und die beschäftigt interessanterweise den Paulus mehrere Kapitel lang, dazu zu motivieren. Er spricht von der Großzügigkeit dieser Geschwister in Korinth, wie freudig sie geben, und gleichzeitig gibt er immer wieder den Anstoß, freudig zu geben. Also ist wahrscheinlich so, auf der einen Seite ist das die Realität der Gemeinde, auf der anderen Seite etwas, das wohl noch nicht flächendeckend, noch nicht jeden bewegt hat und bestimmt hat. Und er macht deutlich, wie Gott darüber denkt, über das großzügige Geben. Er macht deutlich, dass da Gott etwas im Blick hat, eben diesen Segenskreislauf zur Hilfe für den Menschen, zu seiner Ehre, als ein Wirken, das so umfassend ist, dass es einfach wunderbar ist, dass es etwas von Gottes guten Gedanken uns nahe bringt. Es zeigt uns, welche Herzenshaltung in Gottes Welt, zu der die Gemeinde Jesu gehört, ausschlaggebend ist. Der Text fing ja an, das habe ich noch nicht gelesen, mit den Versen 6 und 7. Da heißt es ja: Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten, und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte, und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Ich will das mal so sagen, dass Gott zwei Möglichkeiten nennt, wie die Geschwister in Korinth auf den Spendenaufruf reagieren könnten oder reagiert haben. Ich weiß es nicht genau. Ich will das so sagen: Eine Gemeinde, die nur sich selbst sieht, ist eine Gemeinde, die wenig sät, wie Luther das sagt, kärglich sät und darum auch wenig oder kärglich erntet. Ich will ein anderes Bild gebrauchen, hier geht es ja um Saat, und das ist ja ganz logisch, ganz klar im Zusammenhang: Wenn ich drei Körner einschmeiße, kommen da höchstens drei Halme raus, und dann nur auf drei Halmen dann ein bisschen mehr Frucht. Das ist schon auch eine Vermehrung, aber das ist wenig. Wenn ich großflächiger sehe, großzügig wie dieser Sämann, der uns beschrieben wird in dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, großzügig überall hin, dann hat das natürlich ein anderes Ergebnis. Wir könnten das so sagen von dem Textzusammenhang, ich gebrauche bewusst ein bisschen drastischere Worte: Geiz und Undank können den göttlichen, großzügigen Segenskreislauf in einen Rinnsal verwandeln. Geiz und Undank können den göttlichen und großzügigen Segenskreislauf, göttlich und großzügig, weil er von Gott ausgeht, immer großzügig ist, in einen Rinnsal verwandeln. Und eine Gemeinde, die es wagt, mit Priorität Geld zum Beispiel für Mission, auch für Menschen in Not einzusetzen, wird einen spürbaren Segen empfangen. So sagt es Paulus hier im Auftrag Gottes. Und wir können sagen: Großzügigkeit und Dankbarkeit lassen den göttlichen, großzügigen Segenskreislauf zu einem breiten Strom anschwillen. Und das empfinden wir ja manchmal so. Ein Rinnsal des Segens, des Wirkens Gottes, oder ein breiter Strom. Wenn wir die Verse lesen, nochmal Vers 10: Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es den Bauern nicht an Saat zur Aussaat fehlt, dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versorgen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das er tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass er jederzeit großzügig und uneigennützig geben kann. Da ist die Perspektive wieder von dieser Großzügigkeit. Wenn man das so liest, dann kann es auch im ersten Moment vielleicht bei uns ein Stück anders klingen. Das klingt vielleicht so pragmatisch, so funktional, So sachlich. Das klingt ja erstmal vielleicht gar nicht geistlich. Aber ich finde das gut, dass Paulus das durch den Geist Gottes inspiriert so einbindet in ein Wirken Gottes in eine Dimension, die geistlich ist, die etwas mit Gottes Wesen und Charakter zu tun hat. Paulus behauptet ja, dass eine Gemeinde, die viel zum Beispiel für Bedürftige spendet, und zwar nicht widerwillig, sondern mit fröhlichem, freigebigem Herzen, keinen Mangel erleidet, sondern im Gegenteil immer reicher wird. Paulus sagt ganz ungeniert, so werdet ihr reich sein in allen Dingen. Je mehr Segen eine Gemeinde investiert, von dem, was sie empfangen habt, was habt ihr, das ihr nicht empfangen habt, heißt es an anderer Stelle. Je mehr Segen eine Gemeinde investiert von dem, was sie empfangen hat, umso mehr Segen wird eine Gemeinde empfangen. Man könnte wieder sagen, Paulus klingt hier fast wie ein Bankmensch, der seine Kunden ermutigen will, viel für eine Sache zu investieren, weil er eine Gewinnausschüttung garantieren kann. Das ist so. Manche Leute lesen das und machen daraus eine Methode, die sich berechnen lässt, also die berechenbar ist. Aber das ist keine Methode, die uns hier vermittelt wird, die so unabhängig funktioniert. Es wird bewusst eingebunden in Haltung. Es wird bewusst eingebunden in eine Zielrichtung. Es geht um Gottes Ehre und nicht um Vermehrung, nicht um ein Rechenexempel, nicht um eine Methode, an deren Ende ich ausrechne, dann geht's mir besser. Deswegen können wir das ganz beiseite tun. Was hier passiert, das entspricht Gottes Art. Er überschüttet mit aller Gnade. Er knausert nie mit dem, was er gibt. Er gibt immer den höchsten Wert. Auch für den, der sich völlig entwertet hat. Eben auch für den schlimmsten Sünder, damit da die höchsten Erträge des Heils, des Heilwerdens entstehen können, sichtbar werden. Einer starb für unsere Sünden, Jesus Christus. Und ein unendlich Millionen Menschen werden mit Gott versöhnt, werden neu und bekommen ewiges Leben, Segenskreislauf, Vermehrung des Segens, immer in diesem Geben dessen, was Gott uns anvertraut. Ein Pfarrer mit langjähriger Gemeindeerfahrung schrieb in einem Artikel, ich habe noch nie erlebt, dass eine großzügige Person geklagt hätte, weil es zu viel kostet, Menschen im Namen Gottes zu dienen. Menschen, die freudig spenden, machen sich Gedanken, ob sie nicht noch mehr geben können. Und er schreibt dann weiter, ich bin zu der Schlussfolgerung gekommen, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen der Erfahrung der Liebe Gottes und unserer Großzügigkeit. Das ist jetzt kein Beweis, aber ich denke, wir haben das ähnlich gerade schon gehört in deiner Begrüßung, dass Dinge im Zusammenhang stehen, was uns wichtig ist, was in unser Blickfeld gerät. Wenn wir Gemeinschaft mit Christus haben, wenn wir eine tiefe Beziehung haben, dann wird Gott unseren Blick auch für den anderen weiten. Wenn wir eine tiefe Gemeinschaft mit Gott haben, seine Großzügigkeit, seine schenkende Liebe kennenlernen, erkennen lernen, Gottes Herz damit sehen lernen, dann wird das auch unsere Haltung prägen, umprägen. Es veranschaulicht, was der Pfarrer sagt, ein Stück war etwas Paulus anspricht, nämlich dass der erlebte Segen Gottes, wenn er gebefreudig weitergegeben wird, eine umfassend bereichernde Wirkung haben darf. In Vers 12, ihr seht also, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern bewirkt noch weit mehr, indem er zu vielfachem Dank gegenüber Gott führt. Segenskreislauf. Der setzt was in Bewegung, da kommt etwas in das Leben der Menschen hinein und sie tun etwas, was wieder einen Segenskreislauf weiterbringt. Der Strom ist breit. Aber es ist auch wichtig, dass so etwas anderes klar wird. Es geht nicht nur darum, dass wir geben. Es geht auch nicht nur darum, dass wir missionieren. Es geht nicht nur darum, dass notleidenden Menschen geholfen wird. Auch nicht um die effektivsten Strategien des Gemeindeaufbaus durch Spenden, durch sozialdiakonische Aktionen. Es geht überhaupt nicht bloß um Geld und Not. Es geht um etwas, das größer ist als unser Tun. Und darin sind wir auch eingebunden. Und dann auf einmal entdeckt man, was in meinem Leben kann nicht dazu mitwirken, sondern wie vieles kann dazu mitwirken, zu dem Wesentlichen, zu dem ich gleich komme. Sehr häufig und nicht zu Unrecht wird Christsein und Nächstenliebe gleichgesetzt. Nächstenliebe. Was könnte größer sein, als dort zu helfen, wo Menschen dringend Hilfe brauchen? Und wie oft, so geht's mir, macht Gott einen Menschen zu meinem Nächsten. Wenn er mit einer Not, mit einem Anliegen, mit einem Problem, mit einer Schwierigkeit kommt, macht ihn zu meinem Nächsten. Und da zu helfen, zu reagieren. Aber ich möchte eben den Blick weiterführen, weil das in dem Text auch ganz wesentlich ist. Die Antwort lautet, alles, was von uns auf dieser Erde geschieht, sollte der Ehre und der Herrlichkeit Gottes dienen. Vers 12. Ihr seht also, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird. Hineingenommen durch mein Geld, durch das, was Gott mir anvertraut hat, durch meine Fähigkeiten, durch meine Gaben, durch alles das, mit hineingenommen in diesen Segenskreislauf, der die Ehre Gottes hervorbringt. Hineingenommen, klar, das wissen wir, durch mein Danken ehre ich Gott, aber eben viel mehr, auch durch das Geld, auch durch das Wenige, was ich vielleicht habe, auch schon durch den kleinen Taler, den jemand geben kann. Alles zur Ehre Gottes? Das klingt pathetisch und theoretisch. Es geht natürlich darum, das kann nur durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch einen von Christus erneuerten Menschen gelebt und getan werden. Aber ist das immer so im Blick, die Ehre Gottes? Ich habe das nochmal so für mich wahrgenommen, wie wir beten, jetzt zum Beispiel Bärbel und ich, wenn wir für uns, unsere Kinder und Enkel, die Geschwister und Freunde beten, wenn wir zusammen beten. Wenn wir zusammen unserem himmlischen Vater bitten, wenn wir ihm Menschen anvertrauen, wenn wir ihm Umstände anvertrauen, da geht es natürlich manchmal um ganz praktische Hilfe, da geht es um ein ganz konkretes Problem. Da, wie Eltern beten, wissen die meisten von euch, da geht es auch um so Sachen wie den Abschluss und um die Arbeit und um irgendeinen Konflikt mit jemand anders und alles Mögliche. Da geht es auch darum, dass man für die Kinder einen Wunsch hat, beruflich Fuß zu fassen. Um alles das geht es auch. Und wenn man für die Gemeinde betet, da geht es auch um ganz praktische Dinge. Da geht es natürlich um Gemeinschaft und Einheit und Hindernisse und Konflikte überwunden werden. Da geht es um Wunder und Erneuerung. Da geht es um Bekehrungen, um Wachstum, um neue Ideen. Aber wir machen das eigentlich immer so, dass das auch der Zielgedanke ist, den wir formulieren, dass wir sagen, Herr, bereite dir Ehre. Bereite die Ehre durch das Leben von dem und dem. Wirke so in sein Leben hinein. Handle so, dass er jetzt nicht nur eine gute Arbeit schreibt, sondern dass dein Leben, dass du durch sein Leben geehrt wirst, dass da also mehr passiert. Und wir wissen, dass es am meisten einen Menschen ehrt, wenn das Heil Gottes sichtbar wird. Dass es am meisten Gott ehrt, wenn in einem, im Leben eines Menschen Gottes Heil sichtbar wird. Wenn ein Mensch sich der Herrschaft Gottes anvertraut. Es geht um Gottes Ehre. In meiner Kindererziehung, in meinem Beten, in meinem Umgang mit anderen Menschen. Man ist manchmal ganz doll auf das Problem fokussiert. Ist ja auch richtig. Man denkt nach, man sucht Lösungen. Aber das trotzdem nicht nur formuliert, sondern in unserem Herzen ist, Herr, bereite dir Ehre. Mach dich dadurch herrlich. Offenbar dich dadurch. In den biblischen Ursprachen gibt es Wort, das gleichzeitig als Ehre und Herrlichkeit übersetzt werden kann. Doxa. Luther hat es meist mit Ehre übersetzt. Im Brief an die Römer, im 11. Kapitel, Vers 36, schreibt Paulus, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre oder Herrlichkeit in Ewigkeit. Von ihm, durch ihn und zu ihm hin. Ausgangspunkt und nicht nur irgendein statischer irgendwann mal in der Vergangenheit, sondern ständig ist Gott. die Beziehung zu ihm, die wir leben im Alltag. Ausgangspunkt ist Gott. Er bringt etwas in unser Leben hinein. Und das hat immer Saatgutcharakter. Das hat immer Segenskreislaufsmöglichkeiten. Und das zielt immer auf ihn. Und durch ihn, also auch in dem Jetzt, das gelebt wird aus der Gottesbeziehung, oder können wir anders sagen, in der Realität des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Und es zielt auf Gottes Ehre, auf sein Reich, auf das Aufrichten seines Reiches. Und dann heißt es in 1. Korinther 10, 31, ob ihr nun esst oder trinkt, wir sind jetzt sogar beim Essen und Trinken, noch was Banales wie das Geld. Sogar beim Essen, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr tut, tut das alles zu Gottes Ehre oder zu Gottes Herrlichkeit. Wir merken, wie weit der Horizont geknüpft wird. Und kann ich durch mein Frühstücken, die Art, wie ich frühstücke, den Segenstrom, diesen Segenskreislauf zum Fließen bringen oder im Fluss halten und den Strom erweitern? Ja, klar, klar, oder? Vielleicht einfach durch die Danksagung, ne? Dass ich Gott danke, dass meine Reaktion auf die Tatsache, dass da vor mir was steht, ich etwas esse und trinke, eine Anerkennung ist, dass Gott Schöpfer ist, dass Gott der fürsorgliche Vater und Herr in meinem Leben ist, dass er Realität ist, dass er da ist und dass er wirkt. Ich hatte jemand geschrieben, und das fand ich eigentlich sehr schön, was er geschrieben hat: Wenn du dankst für das, was Gott dir gibt, jetzt an Gaben zum Essen, dann machst du aus dem Tisch einen Altar. Ein Dankopferaltar. Und wenn du dankst für das, was Gott dir gibt, zum Beispiel für das Essen, dann machst du aus deinem Haus einen Tempel. Kannst sogar aus einem Restaurant dann einen Tempel machen. Du sitzt da mit einem Bruder, einer Schwester, deiner Frau, deinem Mann in der Pizzeria und bestellst eine Pizza und betest und dankst. Die anderen kriegen was mit, muss jetzt nicht gebrüllt sein, aber nur, dass du da, das sichtbar wird, da betet einer. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was er tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Da können wir natürlich jetzt noch weiter abheben auf Fressen und Saufen und diese Sachen. Da gibt es ein Übermaß, eine Gedankenlosigkeit, eine Gleichgültigkeit. Das hat auch damit zu tun. Ich hau mir den Bauch voll, ist mir egal, wie es den anderen geht. Das rügt der Paulus bei den Korinthern. Und deswegen musste das wahrscheinlich auch gesagt werden. Aber ich denke schon da, schon in dieser Kleinigkeit mit meinem Geld kann ich mitwirken, dass dieser Segenskreislauf, ein breiter Strom bleibt. Mit meinem Danken kann ich dazu beitragen, dass dieser Segenskreislauf ein breiter Strom bleibt. Ich brauche nicht geringschätzig über das denken, was ich tun kann, wenn ich nur 50 Euro geben kann oder wenn ich nur ein kurzes Gebet beten kann. Tut das zur Ehre Gottes. Wie ihr es tut, aber auch durch euer Zeugnis, durch euer Bekenntnis. Im Alten Testament, der Prophet Habakuk im 2. Kapitel, Vers 14, heißt es, denn die Erde wird voll werden von der Erkenntnis der Ehre oder der Herrlichkeit des Herrn. Die Erde wird voll werden von der Erkenntnis. Und da kommt etwas, das mit diesem Strom zu tun hat. Da heißt das, wie das Wasser das Meer bedeckt. Wie das Wasser das Meer bedeckt. Was ist das für eine Dimension? Die Ehre Gottes wird so sichtbar werden, so unübersehbar werden. Und ich bin mit hineingenommen. Und wenn ich mich noch so als kleines Rädchen fühle, als so unbedeutendes kleines Rädchen in diesen Segenskreislauf. Und wenn das viele tun, so beschreibt das der Text, dann wird das ein breiter Strom. Dann wird da was von dem Überfluss, von der Größe Gottes deutlich. Unser Text zeigt, dass Paulus begriffen hatte, ganz praktisch und konkret, dass es zuerst und zuletzt um die Herrlichkeit, um die Ehre Gottes geht. Auch im Blick auf das Geld. Ich möchte im Bibeltext den Rest zusammenfassen mit meinen Worten, die gleichzeitig eben auch den Zusammenhang ein Stück im Blick haben. Wenn die judenchristliche Gemeinde in Jerusalem, für die ja die Spendensammlung ist, die großzügigen Spenden aus den Gemeinden der ehemaligen Heiden, Korinth zum Beispiel und andere Gemeinden in der heutigen Türkei, empfängt. So wird es dann beschrieben, wird sie darin die Größe Gottes neu erkennen. Und nicht nur in dem Geldbetrag, sondern mehr. Sie wird sehen, dass Gott unter den Völkern mit Wunderkraft am Wirken ist, sodass durch Christus eine Solidargemeinschaft entstanden ist, die die Kluft zwischen Juden und Heiden überbrückt hat. Da sammeln Heidenchristen für Judenchristen. Konfliktsituation. Da spendet einer für jemand anders, der eigentlich mit ihm keine so emotionale, selbstverständliche Beziehungs- und Sympathiebrücke hat. Wir wissen es an anderen Stellen, wie stark das Paulus betont, dass das durchbrochen ist durch Christus. Diese Kluft zwischen Juden und Heiden, zwischen Judenchristen und Heidenchristen, und auch in der Praxis, dass da etwas sichtbar wird, sein Leib, seine Gemeinde, sein Volk, aus Menschen, die aus dem Judentum kommen und aus Menschen, die früher Heiden waren, ungläubig waren. Das werden die auch darin sehen. Die haben für uns gesammelt. Wir sind denen wichtig. In den 80er Jahren, am Anfang der 80er Jahre, da war ich noch in Rendsburg und wir sind sehr oft in Polen gewesen. Damals ging es in Polen sehr, sehr schlecht, Kriegsrecht, wirtschaftlich total am Ende. Die Leute standen für alles Schlange und alles war rationiert. Wenn eine Metzgerei einen Nachmittag in der Woche geöffnet hatte, in einer großen Stadt wie Krakau, einen Nachmittag in der Woche geöffnet, da hingen da 3 Würste, mehr nicht. Wenn, konnte man ein bisschen auf den Schwarzmarkt kaufen oder in Pewex-Geschäften für D-Mark oder Dollar. Und wir haben Hilfsgüter nach Polen gebracht, ganz viel. Wir haben Freizeit mit polnischen Jugendlichen gemacht aus den Gemeinden. Wir haben einzelne Geschwister unterstützt, Gemeinden unterstützt mit allen möglichen Lebensmitteln, Dingen für den praktischen Hausgebrauch, auch Saatgut und Dichtungen für ihre Installation im Haus, weil nichts gab. Wer einen ein Haus baute, es gab nirgendwo zum Beispiel Stecker oder Steckdosen zu kaufen. Die machten ihre Kabelenden zusammen, wenn sie gebaut hatten, weil nichts war zu kaufen. Wir haben das gebracht und das klingt jetzt vielleicht für manchen zu weitreichend, zu pathetisch. Wir haben ganz oft diese Resonanz gehört, dass das die Polen mit den Deutschen versöhnt. Die Deutschen hatten eine schwierige Geschichte mit den Polen, weil denen wurde unheimlich viel angetan. Einer der Nationen, die prozentual am meisten Menschen verloren hat im Zweiten Weltkrieg. Durch die Deutschen. Und jetzt auf einmal kommen ganz viele, gerade Christen, und bringen auch ganz praktische Dinge zum Leben, zum alltäglichen Leben, machen gemeinen Zukunft möglich, überhaupt arbeiten zu können. Und wir haben auch evangelisiert und es war wunderbar. Auf 3 Plakate hin in einem Dorf kamen Hunderte von Menschen. Und wenn man bei 200 Leuten einen Aufruf gemacht hat, mit Übersetzer ganz einfach gepredigt hat, dann haben sich 70 oder 80 Menschen für Jesus entschieden. An einem Abend, bei einem Aufruf. Und haben die Jugendlichen in Freizeit unter den einfachsten Bedingungen gelebt. 200 Jugendliche mit einer Waschschüssel und einem Plumpsklo. Ich habe mich so geekelt, dass ich immer in den Wald gegangen bin. Verwöhnt. Aber für die Menschen war das ein ganz deutliches Signal. Die haben auf einmal etwas gesehen, dass es da was anders gibt, dass da Brüder und Schwestern gibt, Menschen, die durch Christus verändert sind, Menschen, die nicht Rassismus oder Ablehnung in ihrem Herzen hatten. Ich bin von meinem Opa noch so geprägt worden, dass das die Polacken waren. Menschen, was weiß ich, welcher Klasse. Habe ich nur ein negatives Erbe bekommen. Und jetzt, dass da was anders geworden ist, das wurde sichtbar in dem Tun. Segenskreislauf. Deswegen werden die Menschen in aller Welt Gott danken und preisen. Denk mal jetzt an diese Welt, mit der wir zu tun haben, Haiti. Ganz aktuell wieder eine ganz große Not. Hunderte von Toten, die Zahlen schwanken zwischen 800.000, mindestens 300.000 Menschen obdachlos. Thailand, Patti Wolf, Wir haben dafür auch gesammelt. Äthiopien, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, ganz gerade gab es aktuelle Probleme, Unruhen im Land, sodass man gefragt hat, Silas, wie geht's dir, was ist los? Und die Mitarbeiter konnten die Schule nicht verlassen, die Kinder konnten die Schule nicht verlassen. Keine stabilen politischen Verhältnisse. Und an diesen Orten danken die Menschen aber auch für das, was andere tun. Das Wenige, was wir tun, ist aber ein Segenskreislauf, ein Strom, der zu ihnen hinkommt. Und die Judenchristen, die in Jerusalem, so sagt es der Text weiter, werden dann sogar motiviert für die Heidenchristen in Korinth beten. Also auch da läuft was zurück von diesem Segenstrom, der breitet sich auch in diese Richtung aus. Auf diese Weise, ich sage das jetzt mal ganz banal, auch durch Spenden wird der Segen Gottes weitergeleitet zu den Bedürftigen. Aber auch wieder der Segen Gottes zurück zu den Spendern und er kehrt selbst zu Gott zurück. Gott wird dadurch geehrt. Ihm wird auch gedankt. Die Ehre, die Größe, die Herrlichkeit Gottes, das wird erkennbar werden. An vielen Stellen in diesem Segenskreislauf. Und ich sage das nochmal, wo es ganz zentral erstmal um Geld geht. Natürlich, die Haltung habe ich angesprochen. Und darauf kommt es an, dass Gott geehrt wird. Durch diesen Segenskreislauf wird Gott verherrlicht. Ein Kreislauf, der mit himmlischem Segen beginnt, dass Gott uns segnet und uns Anteil gibt, auch jetzt in materieller Hinsicht, der mit himmlischem Segen beginnt, der durch großzügige Spendenbereitschaft weiterfließt, der durch Dank und fürbittige Gebet an den Segensspender zurückkehrt und dazu beiträgt, dass Himmel und Erde Gott preist. Und mir ist das neu bewusst geworden. Wir sammeln jeden Sonntag eine Kollekte ein, Opfer, Kollekte. Und das geht so an uns vorbei. Wir machen Gott sei Dank nicht so ein großes Thema aus dem Thema Geld. Aber es ist ein Thema, dem Gott so eine Größe gibt. Es gehört mit in diesen Segenskreislauf. Als ein Fund, das Frucht bringen kann, mit dem wir wuchern dürfen. So feiern wir Gottesdienst. Und dazu gehört nicht nur Lehre, Verkündigung, Predigt, Dank und Fürbitte, dass wir die Kinder Zuspruch geben, dass wir Lobpreiszeit haben, die man als Gebet erleben darf, sondern dazu gehört auch, dass wir Geld sammeln. Dass wir sagen, wir geben Anteil damit, an dem, was Gott uns gegeben hat. Und wir ehren ihn damit. Und wir sind damit hineingenommen in diesen Segenskreislauf. Nicht nur mit unserem Dank, nicht nur mit unserer Mission, sondern auch mit unseren ganz praktischen Dingen. Es geht darum, Gott zu verherrlichen, indem wir ihm danken für alles, was er uns gibt und indem wir sammeln und weitergeben. Es wird ein Segenskreislauf. Durch Danksagen und Spenden, so will ich das mal sagen, wird der Segen, den wir empfangen haben, vor aller Welt bezeugt und Gott zurückgegeben. Alles, was wir empfangen haben, kann der Ehre und der Herrlichkeit Gottes dienen. Und dazu sind wir da, Gott zu ehren. Das ist unser Auftrag, das ist unsere Mission. Das ist auch die Überschrift über unsere Vision, Gott zu verherrlichen. Und das darf dann auch durchaus so aussehen, dass wir beten, Herr, bereite die Ehre auch durch mein Leben. Bereite die Ehre auch durch mein Reden, durch mein Geld, durch mein Handeln, durch mein Tun. Herr, verherrliche dich durch mein Leben. Amen.